seit Wochen. Protestieren Hunderttausende gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Und Auslöser der Protestwelle war eine Veröffentlichung vor 4 Wochen.
Ja, das Recherchenetzwerk Korrektiv berichtete über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis und Unternehmern Ende November in einer Potsdamer Villa. Die rassistischen Ideen, die dort besprochen wurden, gelangten so an die Öffentlichkeit.
Wie aber kam Korrektiv an diese Information und warum wird Ihnen von mehreren Medien unter anderem Aktionismus vorgeworfen? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Korrektiv-Chefredakteur, zuvor Malu Hoppe, über das, was die Recherchen auslösten.
Bilder, die sich in den letzten Wochen tief eingegraben haben. Rechtsextreme treffen sich in einem Hotel nahe Potsdam, um die Vertreibung von potenziell Millionen Menschen zu planen. Die Enthüllung des Recherchenetzwerks Korrektiv am 10.01.2024 löst medial hohe Wellen aus. So brisant, weil auch hochrangige AfD-Mitglieder und Mitglieder der Werteunion an dem Treffen im November teilnahmen. Sie folgten dem Einladungsschreiben eines Rechtsradikalen, das auch Korrektiv vorlag. Die Einladung verspricht einen, Zitat, Masterplan zur sogenannten Remigration. Korrektiv ließ einen Reporter unter falschem Namen in das Landhotel einchecken und drehte so verdeckt. Zusätzlich wurden Bilder von außen gemacht, Dokumente und Kopien von Briefen gesammelt. Vor Veröffentlichung seien die Beteiligten konfrontiert worden. Dabei wurden Thema und Anlass des Treffens nicht abgestritten, berichtet das Medienhaus. Die Recherchen lösen in ganz Deutschland Empörung aus. Seit Wochen gehen Hunderttausende immer wieder gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße. In Hamburg und München war der Andrang so groß, dass die Demonstrationen vorzeitig beendet werden mussten. In Berlin kamen vergangenen Samstag erneut 150.000 Menschen zusammen, um rund um den Reichstag die symbolische Brandmauer zu bilden. Und der Protest hält an. Aber auch die Fragen zu dem Recherchezentrum Korrektiv nehmen zu.
Justus von Daniels ist jetzt bei uns, der Chefredakteur von Korrektiv. Einen schönen guten Morgen und willkommen.
Ja, guten Morgen.
Herr von Daniels, dieses konspirative Treffen, das fand im November letzten Jahres statt. Ihre Recherchen haben Sie aber erst vor 4 Wochen veröffentlicht. Warum haben Sie so lange gewartet und wie haben Sie gearbeitet?
Ja, unter journalistischen Gesichtspunkten ist das keine lange Zeit, sondern wir haben tatsächlich ordentlich recherchiert. Das heißt, wir mussten erstmal das Material uns anschauen, was wir hatten, die Dinge, die wir dort recherchiert hatten und wir haben viele Bilder gemacht, Fotos gemacht von Leuten, die bei dem Treffen dabei waren. Das muss man erstmal abgleichen, stimmen die überein mit den Personen, von denen man denkt, dass die es waren. Dann muss man sich natürlich auch überlegen, wir müssen juristisch sicher sozusagen das schreiben können, was wir da dann aufgeschrieben haben. Und das dauert seine Zeit und dann waren wir im Grunde Anfang Januar soweit, dass wir sagen, jetzt können wir veröffentlichen. Das ist für so eine Recherche, die ja tatsächlich auch eine Brisanz hat, auch eine politische Brisanz, eigentlich kein langer Zeitraum.
Nun ist daraus ein Riesending geworden, was das auslöste, dazu gleich mehr. Aber warum lassen Sie die Öffentlichkeit nicht an den Quellen oder beziehungsweise an dem gesamten gesammelten Recherchematerial, das Sie zur Verfügung hatten für die Veröffentlichung, nicht teilhaben?
Also wir haben vieles auch gezeigt in unserer Veröffentlichung.
Aber nicht alles.
Nicht alles, weil der Journalismus tatsächlich auch mit dem Prinzip des Quellenschutzes arbeitet. Das heißt, wenn es zum Beispiel Hinweisgeber für eine Recherche gibt, dann muss man tatsächlich auch darauf achten, dass man diese Hinweisgeber nicht in Gefahr bringt. Ja, das heißt, wir müssen uns bei bestimmten Dingen, die wir erfahren, immer absichern.
Aber die Protokolle, die Sie da zum Beispiel vor Ort, da war ein Mitarbeiter, der sozusagen undercover dabei war, die Informationen, die er dann sammeln konnte, warum darf man die nicht sozusagen der Öffentlichkeit zeigen?
Die zeigen wir der Öffentlichkeit, das heißt also das, was unser Mitarbeiter gesehen hat, wir hatten tatsächlich eine Person, die im Hotel eingecheckt war als Gast, und das haben wir natürlich auch gezeigt.
Aber Sie haben daraus einen Artikel gemacht, aber ja. Wenn man jetzt alles sehen würde, dann könnte sich jeder ein Bild davon machen. Und
Das ist tatsächlich normale journalistische Arbeit. Das heißt, also auf der einen Seite sammeln wir Material und auf der anderen Seite, und das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wird vor einer Veröffentlichung, also vor einer investigativen Veröffentlichung, werden die Personen, über die man schreibt, auch nochmal konfrontiert mit diesem Material. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und das Interessante ist, dass da zum Beispiel einige haben sich gar nicht geäußert, andere haben sich dazu geäußert und haben dann aber das nicht bestritten, dass es das Treffen gab oder worüber gesprochen wurde, sondern sie haben dann nur gesagt, sie können sich an bestimmte Sachen so nicht erinnern.
Haben Sie mit dem gerechnet, was diese Recherchen ausgelöst haben, mit dieser riesigen Protestwelle, die das Land erfasst?
Also wir wussten, dass die Recherche brisant ist, politisch. Wir haben damit gerechnet, dass es eine politische Wirkung haben wird und hatte sie ja auch. Also es sind ja auch, ist ja auch eine Person entlassen worden innerhalb der AfD. Und es hatte noch weitere politische Wirkungen. Aber das, was sich jetzt natürlich auf den Straßen in Bewegung gesetzt hat, das ist unglaublich beeindruckend. Und damit kann man als Journalist, als Journalistin nicht rechnen, wenn man eine Recherche veröffentlicht.
Sie bekommen unter anderem Zuwendungen vom Staat. Wer genau finanziert Sie?
Ja, wir sind tatsächlich ein gemeinnütziges Medienhaus. Und unsere Recherchen, unsere investigative Arbeit ist absolut unabhängig, auch von staatlicher Finanzierung. Also das ist... Das muss ich auch mal, möchte ich auch gerne mal klarstellen, dass...
Also Sie haben nie Geld bekommen von öffentlichen oder regierungsnahen Institutionen?
Für unsere investigativen Recherchen nicht, genau. Die sind sozusagen unabhängig von staatlicher Finanzierung. Korrektiv ist aber auch mehr als jetzt nur investigative Recherche. Wir machen auch Medienbildung. Wir haben zum Beispiel eine Jugendredaktion, da werden Jugendliche ausgebildet, Medienarbeit zu machen, Journalismus kennenzulernen, Radio selbst zu machen in Städten wie Bottrop und Greifswald. Für diesen Bereich bekommen wir tatsächlich staatliche Förderung und das ist auch absolut okay so. Und da, das ist halt Teil unseres sozusagen unseres gemeinnützigen Zweckes auch.
Sie haben sich natürlich auch viele Feinde geschaffen durch diese Veröffentlichung und durch besagte Förderung, die Sie gerade angesprochen haben, geraten Sie auch in die Kritik. Was sagen Sie denn zum Vorwurf, regierungsnah zu sein oder ein anderer Vorwurf, für den Verfassungsschutz zu arbeiten?
Da kann ich nur sagen, das ist absoluter Quatsch und es gibt natürlich jetzt sehr viele Leute, die sich offensichtlich sehr stark betroffen fühlen von dieser Recherche. Da geht es ja nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern da geht es um irgendwelche Anwürfe, die tatsächlich haltlos sind. Ja, also unsere Recherche, so wie wir sie veröffentlicht haben, steht sie seit der Veröffentlichung. Wir haben keine staatliche Einflussnahme, wir haben keinen Kontakt zum Verfassungsschutz, der uns da irgendwelche Sachen zugespielt haben soll. Also insofern, da sind wir tatsächlich ein unabhängig arbeitendes Medienhaus und machen die Arbeit.
Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen zu einem Ihrer Journalisten, der an der Recherche beteiligt war, namentlich Jean Peters, der zugibt, gezielt ins politische Geschehen einzugreifen. Er hat in der Vergangenheit als Aktionskünstler und Politaktivist Schlagzeilen gemacht. Dann die Frage, beschädigt ein solcher Aktivismus nicht die journalistische Glaubwürdigkeit, für die Korrektiv stehen will?
Nein, weil er gar nicht bei uns als Aktivist sozusagen tätig ist. Der Kollege hat tatsächlich früher als Aktionskünstler gearbeitet, das ist richtig. Aber er ist schon seit einiger Zeit für Korrektiv tätig als Journalist. Wir haben ihn ausgebildet, der macht ganz normale journalistische investigative Arbeit. Also da gibt es keine Grenze, die wir da irgendwie überschritten haben, sondern uns ging es tatsächlich darum, etwas zu zeigen, von dem wir glauben, das muss die Öffentlichkeit mitbekommen. Und die Recherchen haben ja auch gezeigt, dass es so brisant ist, dass nicht nur das politische Berlin darüber redet, sondern das ganze Land.
Wir hörten gerade Justus von Daniels, Chefredakteur von Korrektiv, im Interview mit dem Morgenmagazin des ZDF. Ausgestrahlt am 7. Februar. Süß, oder? Wie der reichlich nervös wirkende Justus von Daniels die Nicht-Offenlegung des Quellenmaterials begründete. Der Quellenschutz stünde dem entgegen. Das ist in diesem Fall eher schwer nachzuvollziehen. Goldig auch, wie er jeden Verdacht staatlicher Einflussnahme von sich wies. Geradezu Inspektor Clouseau-Dimensionen nimmt es an, wenn laut Berliner Zeitung von Daniels geschildert habe, wie der eingeschleuste Mitarbeiter zur Tarnung wohl laufend auf der Suche nach Kaffee gewesen sei. Nun, da mag eine Mitarbeit des Inlandsgeheimdienstes in der Tat wahrscheinlicher sein. Hobbylose mögen darüber nun endlos fabulieren, Mensch kann es aber auch, wie die DKP Marburg kurz und bündig auf den Punkt bringen. Bezüglich der Demonstrationen gegen die Remigrationspläne der Harzburger Front 2.0 heißt es in ihrem Flugblatt:
Baerbock, Habeck, Lindner, Merz und Scholz klettern auf den fahrenden Zug. Sie sehen in der AfD nicht eine Gegnerin, sondern nur eine Konkurrenz. Da sie immer stärker wird, brennen ihnen die Hosenbeine.
Inakzeptabel wird es nun aber, wenn aufgrund des angenommenen Zustandekommens der Berichterstattung von Korrektiv bis zu den deutschen Neogaullisten hin A suggeriert wird, der in ihren Augen wohl nur spielen wollende neuen Rechten sei inhaltlich Unrecht angetan worden und B, bei den gegen die ekelhaften Migrationspläne der Harzburger Front 2.0 Demonstrierenden handele es sich um Schafsköpfe, die der Masche der Regierungsparteien auf den Leim gingen. Das ist arrogant, elitär und gleichzeitig entweder ignorant oder völlig unbedarft, um nichts Schlimmeres zu behaupten. Es ist gut und richtig, dass sich Hunderttausende von Menschen schützend vor jene MitbürgerInnen stellen, die von den Remigrationsplänen der neuen Rechten betroffen wären, hätten diese denn die Macht dazu, sie zu realisieren. Worüber soll eigentlich Martin Sellner, einer der führenden Köpfe der Identitären Bewegung Österreich, bei Potsdam referiert haben? Über die passenden Beilagen zu Wiener Würstchen? Lasst uns mal ein paar Aussagen von AktivistInnen der Identitären Bewegung Deutschland hören, die wir aus dem Dokumentarfilm des SWR vom April 2021 »Vergiftete Heimat – Die netten Rechten von nebenan« herausdestilliert haben.
Meiner Meinung nach haben wir halt momentan das Problem, dass wir einen demografischen Wandel erleben. Die Bevölkerung hat eine Entwicklung oder eine Geburtenrate von 1,3% momentan und wir haben halt mehr Zuzug aus anderen Ländern.
Dem würde ich noch hinzufügen, dass ja auch gerade sehr viele Menschen, die eben zu uns kommen, die eben zu uns dazu stoßen, ja, die einfach auch eine andere Wertevorstellung haben, also andere Kultur mit sich bringen, was alles seine Berechtigung hat. Ich bin absolut dafür, dass jeder seine Kultur ausleben darf in seinem Raum. Ja, aber wenn das eben bei uns geschieht, dann verlieren wir somit auch früher oder später unsere Heimat und den Ort, an dem wir uns nicht erklären müssen.
In erster Linie ist uns die freiheitlich-demokratische Grundordnung sehr wichtig, weil wir den Staat an sich befürworten. Nein, mit der NPD oder mit dem Dritten Weg oder anderen rechten oder antisemitischen oder auch nationalsozialistischen Organisationen, Parteien haben wir nichts gemein. Ja, wir haben identitäre Ansätze. Wir wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Wir sind rechtsstaatlich. Eine Demokratie bringt ja oder stellt eigentlich hat die Voraussetzung, dass es eine Bevölkerung gibt in dieser, die an einem gewissen Strang zieht. Und wenn wir da verschiedenste Kulturen haben, verschiedenste Wertevorstellungen, dann kann man das einfach nicht gewährleisten.
Was mir sehr am Herzen liegt, ist dieses ganze Identitätsthema, also die Bewahrung unserer ethnokulturellen Identität. Das ist so das, was mich persönlich hier hingebracht hat. Also auch diese ganze Thematik des großen Austauschs und den Verlust auch unserer eigenen Identität. Und ja, das ist so das, was mich persönlich fesselt.
Wir haben heute auch internationale Gäste da und da leite ich gleich über an den ersten Redner heute hier aus Wien, Edwin Hinsteiner.
Danke dir. Hallo, morgen, geht's euch gut? Für diejenigen, die mich nicht kennen, wurde schon gesagt, mein Name ist Edwin Hinsteiner. Ich bin Gründungsmitglied der Identitären Bewegung in Österreich. Es geht hier nicht nur um den Migrationspakt. Es geht hier um eine neue patriotische Renaissance. Es geht darum, den neuen Geist der Söhne und Töchter Europas durch ganz Europa zu tragen, dass man nicht mehr an uns vorbeikommt. Sucht euch Widerstandszellen bei der Identitären Bewegung, bei Widerstand steigt auf, bei Pegida, was auch immer es in euren Städten und Regionen gibt. Sucht Anschluss, vernetzt euch untereinander und leistet auch wahren Widerstand. Heimatliebe ist kein Verbrechen! Heimatliebe ist kein Verbrechen! In diesem Sinne, Heimat, Freiheit, Tradition!
Durch die Endstation!
Der Grundkonsens ist, Stopp der Islamisierung, Stopp der Masseneinwanderung, Stopp des großen Austausches. Und jeder, der sich diesem Minimalkonsens anschließen kann, ohne extremistisch zu sein, ist bei uns herzlich willkommen.
Ich glaube, dass halt diese Begrifflichkeiten wie Buntheit, Vielfalt, Multikulti, dass das halt auch so ein bisschen Euphemismen geworden sind, die halt verschleiern, dass es mit dieser Einwanderungs- und multikulturellen Gesellschaft eben auch natürlich offensichtliche Probleme entstehen, die sich halt niederschlagen in Parallelgesellschaften.
Ich denke, dass jede gesunde Demokratie und jedes gesunde Volk eine gewisse Leitkultur braucht, die organisch gewachsen ist über die Jahrzehnte. Und wir sehen, dass diese Leitkultur Stück für Stück abgeschafft wird, wenn beispielsweise in Schulen kein Schweinefleisch mehr rausgegeben wird, aus religiösen Gründen, als Zuwendung an die Einwanderer. oder besonders natürlich muslimische Einwanderer, dass Kreuze abgehangen werden. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt schon stattfindet.
Sie sind jung, hip, akademisch und rhetorisch versiert, die deutsch-österreichischen Identitären. Sie setzen auf spektakuläre Aktionsformen, die sie auf hochprofessionell gemachten Videos festhalten, welche sie geschickt über die sozialen Medien verbreiten. Woher sie das Geld für diese mit hohem technischen Aufwand betriebenen Aktionen bekommen, bleibt im Dunkeln. Ihr Symbol ist das Lambda-Zeichen, der 11. Buchstabe des griechischen Alphabets. In diesem Zeichen sollen die ollen Spartaner Europa vor dem Heranrollen fremder Heerscharen geschützt haben. Und als Beschützer Europas sehen sich die Identitären selbst. Dabei geben sie sich streng rechtsstaatlich. Mit dem Rassismus altrechter Provenienz wollen sie nichts zu tun haben. Sie behaupten nun die Gleichheit aller von ethnisch homogenen Völkern hervorgebrachten Kulturen. Diese sollten freilich in ihren jeweiligen Räumen ausgeübt werden. Menschen aus islamisch geprägten sowie aus afrikanischen Ländern passten nicht zu Deutschland. Ihre Geburtenrate wie die Einwanderung führten zu einem Bevölkerungsaustausch. Im Endeffekt ist das freilich nichts anderes als die Propaganda vom Volkstod, die die NPD seit jeher verbreitet. Demografische Zeitbombe nannte das einst Thilo Sarrazin in seinem Buch »Deutschland schafft sich ab«. Allein zwischen August und Dezember 2010 verkaufte sich dieses Buch 1,2 Millionen Mal in Deutschland und machte seinen Autor zu einem mehrfachen Millionär. Tja, und was macht ein gesundes Volk denn da, wenn kulturfremde Völker den eigenen Raum, in dem man sich nicht zu erklären braucht, einfach so besetzen? Verhinderung von Einwanderung, das ist schon mal klar. Aber die sind ja schon hier, die Fremden, und vermehren sich aufgrund ihrer höheren Geburtenrate ja angeblich schneller als die Alteingesessenen. Nun, was macht man denn da? Wie wird er wohl aussehen, der Masterplan Remigration des Martin Sellner? Jede, auch nur indirekte Relativierung der Gefährlichkeit dieses rechtsradikalen Denkens ist schlicht unverantwortlich. Es ist ermutigend, dass sich in den letzten Wochen so viele Menschen, Eingeborene wie Zugewanderte, öffentlich gegen diese abscheulichen Pläne positioniert haben. Die radikale Linke hat sich dabei keineswegs vor den Karren der weit nach rechts gerückten bürgerlichen Parteien spannen lassen. Sie hat aufgezeigt, dass die bürgerlichen Parteien mit ihrer Politik des Militarismus, Sozialabbaus und einer sozial einseitigen Klimapolitik der AfD die WählerInnen geradezu zugetrieben haben. Ethnopluralistische Vorstellungen führen zwingend in ein volksgemeinschaftliches Denken. Radikale Linke wissen aber um den Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit in allen bürgerlichen Nationalstaaten. Sie wissen, dass die Interessen der Lohnarbeitenden nicht identisch sind mit denen ihres jeweiligen nationalen Kapitals, sondern vielmehr mit den Interessen der Lohnabhängigen aller Länder. In diesem Sinne, hoch die internationale Solidarität. Zum Schluss noch, mit dem Teelöffel geschöpft, aus der Schwarzbraun ist die Haselnussbrühe sektiererischer Verirrungen. Ein Ausschnitt aus einem YouTube-Video von Dieter Dehm, das auf den Nachdenkseiten vom 21. Februar verlinkt wurde.
Und da habe ich mir dann doch einfallen lassen, etwas dazu zu sagen, wie vielleicht auf dem Boden des Grundgesetzes das Verhältnis von Rechten und Linken besser werden könnte. Immer unter der Voraussetzung, es geht gegen die Hauptbedrohung der Menschheit, den Krieg und damit auch den Atomkrieg. Ja, zunächst mal habe ich dort in meiner Rede gesagt, es wäre ja schon mal was, wenn es ungerechtfertigte Verleumdungskampagnen gegen Linke gäbe, wenn von rechts vielleicht jemand sich mal melden würde und sagen würde, wir stimmen zwar nicht mit dir oder der oder diejenigen überein, die gegen die jetzt diese Kampagne rollt, aber wir sagen, so geht es nicht. Und wenn gegen rechte ungerechtfertigte Verleumdungen stattfinden würden, dann könnte auch mal von links, auch vom BSW, auch aus der Linkspartei, eine Aussage kommen. Hier sind wir zwar nicht identifikatorisch, aber solidarisch mit dem, der hier angegriffen wird. Zum Beispiel ein Teil dieser ganzen Potsdamer Geschichte war ja nun erstunken und erlogen. Das haben wir aber zu anderer Gelegenheit schon durchverhandelt. Also, um das nochmal zu sagen, es wäre ein Neuanfang, ein neues Kapitel von wiederbelebter Demokratie, wenn es auch solche, sagen wir mal, Burgfrieden oder Schutzabkommen gäbe zwischen Rechten und Linken, die ja beide von einem sehr autoritären Staat mit Berufsverbot, teilweise mit Gesundheitsverlust, teilweise auch mit Existenzbedrohung angegangen werden, damit möglichst nur noch eine Meinung gilt.
Mit dem deutsch-österreichischen Faschismus für den Weltfrieden. Wir gehen dann jetzt mal kotzen.